Erlöse mich. Ach, wär ich doch endlich erlöst davon. Das sind so Wünsche, die man mit Erlösung verbindet. Was heißt eigentlich Erlösung? Was assoziiert ihr eigentlich mit diesem Begriff?
Also Erlösung ist für mich ganz stark religiös konnotiert. Und mein Satz, den ich immer wieder wiederhole und der mir wichtig ist, lautet, wir Menschen sind einfach erlösungsbedürftig.
Und erlösungsfähig.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben. Erlösung hat offenbar zuerst mal was Religiöses. Markus, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ja, das ist trotzdem sperrig, finde ich. Und es ist die zentrale Vokabel des christlichen Glaubens, der Glaube an Erlösung. Ich finde, darüber müssen wir reden. Das müssen wir uns irgendwie erschließen. Und heute allzumal, was heißt eigentlich Erlösung? Ich bin noch nicht fertig damit.
Also in meinem normalen Wortschatz so kommt das auch nicht vor, Erlösung. Also bin ich ganz bei Markus. Jürgen Werwig, der Fundamentaltheologe aus Münster, fragt, wie ist das eigentlich, Erlösung im Zentrum des Glaubens? Ist es nicht ein schwarzes Loch? Also weiß man überhaupt noch, was das sein soll? Ich finde, da können wir gut ansetzen, weil es ist wirklich schwierig.
Puh, das ist ja eine starke Aussage, Erlösung als schwarzes Loch. Also das Zentrum ist ein schwarzes Loch.
Fragezeichen natürlich. Ja. Aber das ist ja diese Vorstellung, also die christliche Vorstellung, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und mit seinem Tod am Kreuz die Menschen von ihren Sünden erlöst hat. Das ist so diese Vorstellung, die sich zumindest im Laufe der Geschichte des Christentums etabliert hat, durchgesetzt hat. Da ist heutzutage ganz stark die Frage da, können wir das überhaupt als heutige Menschen nachvollziehen, was damit gemeint ist?
Und ich glaube, ganz stark erschwert wird dieses Verständnis dadurch, dass ja so Ende 11., Anfang 12. Jahrhundert hat Anselm von Canterbury sehr stark so ein juristisches Moment geprägt, sozusagen, okay, Gott braucht eine Art Erlösungsopfer oder ein Opfer zur Erlösung. Ich glaube, dieses Moment war theologiegeschichtlich schon wichtig für dieses Verständnis der Erlösung, das eben gerade heute sehr schwierig nachzuvollziehen ist, weil damit total viele Fragen verbunden sind. Also will man an einen Gott glauben, der ein Opfer braucht, um irgendwie diese Versöhnung herzustellen. Natürlich kann man da sagen, das ist nicht das richtige Verständnis, das ist mir klar, aber ich glaube trotzdem, dass diese Theologiegeschichte das sehr stark geprägt hat. Und manchmal denke ich auch, in der Liturgie gibt es schon immer noch Sätze, die auf ein solches Verständnis irgendwie hindeuten.
Wahrscheinlich vielen heute überhaupt nicht mehr geläufig, für uns als TheologInnen handelsüblich, was du ansprichst, Anselm von Canterbury. Also das ist so eingebürgert unter dem Namen das Satisfaktionsverständnis der Erlösung. Also man muss eine Genugtuung erbringen für das viele Böse, das da ist, und für die Unvollkommenheit und für die schlimmen Taten. Und Jesus Christus habe, so die Theorie nach Anselm, habe stellvertretend für uns Menschen das Unheil getragen, das eigentlich die sündigen Menschen treffen musste, ihnen aber dadurch erlassen wurde, dass Jesus Christus für sie das gesühnt hat durch seinen Opfertod. So, das ist diese Satisfaktionstheorie, so hat sich das eingebürgert, von Anselm von Canterbury. Mittelalterliches Modell, das natürlich an allen Ecken und Enden heute auf unseren Widerspruch oder Widerstand, vielleicht auch emotionalen Widerstand, stößt. Wie soll das denn sein? Also ein Mensch zahlt da einen Preis, damit wir jetzt erlöst sind.
Ja, wie soll das überhaupt gehen, so ein stellvertretendes Abgelten von Sünden? Ja, genau. Außerdem wollen wir, also möchte ich auch nicht so als Sünderin an sich schon mich sehen und alle anderen Menschen. Also ich glaube, das ist auch ein Verständnis des Menschen, was überholt ist.
Und von Verantwortung wird man ja auch dispensiert und freigesprochen. Wir verstehen unser Menschsein doch als, wir haben eine Verantwortung, der werden wir manchmal gerecht und manchmal nicht. Wo man ihr nicht gerecht wird, sollte man dafür bitte auch zur Rechenschaft gezogen werden oder dafür einstehen, etwas wieder gut machen können. Das ist da ja auch ausgenommen irgendwie.
Und ich glaube, für mich ist das eigentlich das schwarze Loch, das Werbig dann so anspricht. Also zu sagen, wir haben da irgendwie etwas, das sich transportiert hat, das vielleicht auch tatsächlich immer noch ganz wichtig ist, weil Böses gibt es gibt Schlechtes und so weiter. Aber welchen Umgang haben wir damit und so weiter? Und da habe ich das Gefühl, besteht die Gefahr, dass wir entweder so in alte Muster zurücktreten oder so sprachlos werden.
Dass es so eine leere Worthülse auch geworden ist, die immer wiederholt wird, aber niemand weiß mehr so richtig, wie das zu denken ist. Ja,
weil das Wort Sühne gibt es nicht mehr in unserem Sprachschatz, was du gebraucht hast, Daniel. Und das Wort Opfer ist heute ein Schimpfwort. Das hast du auch vorhin gebraucht. Das gehört alles zusammen. Das ist ein negativ besetztes Wort. Wie wollen wir das denn positiv haben?
Ich finde so den Zugang, wenn man auf die Bibel schaut und wie da Erlösung gedacht wird, das kann hilfreich sein, weil Erlösung da viel weiter gedacht wird. Also nicht in dieser verengten Sichtweise Erlösung von den Sünden, sondern im Sinne von Rettung, Befreiung aus Ägypten, diese Urerfahrung der Juden und auch im Neuen Testament ganz konkret das Handeln Jesu, dass er Arme und Kranke heilt, sich um Benachteiligte kümmert, zur Umkehr natürlich schon auch auffordert, aber dieser weitere Zugang zur Erlösung, den finde ich da viel hilfreicher und er trotzdem christlich.
Und es geht ja auch immer dann um das Leben nach der Erlösung. Also das finde ich auch ganz spannend. Also es geht ja immer darum, dass Menschen quasi ins Leben entlassen werden. Also die Befreiung aus Ägypten, die führt nicht irgendwo hin, wo wir nicht mehr folgen können, sondern es geht darum, dass dieses Volk, dem wird ganz konkret eigentlich Land gegeben. Also es geht darum, eine Zukunft zu ermöglichen. Und ich denke auch, dass sich das in Jesu Handeln immer wieder zeigt. Und darin spiegelt sich ja dann auch der Verantwortungsbegriff, den du, Daniel, vorhin genannt hast. Also es geht darum, befreit in ein Leben zu gehen und da handelnd zu wirken als befreite Menschen.
Dann hat Erlösung ganz eng was zu tun mit Ermächtigung. Also etwas möglich machen, was ohne dieses Momentum Erlösung irgendwie nicht so gut möglich ist.
Ja, sowas Befreiendes, Ermöglichendes und eben nicht im Sinne eines so moralischen Verständnisses.
Das ist für mich auch das Gegenteil. Also das ist für mich der Kern meines christlichen Glaubensverständnisses, dass wir geliebt sind und weil wir, also das ist in einem Satz gesagt, ja, weil wir geliebt sind, sind wir auch in der Lage, andere und uns selbst anzunehmen. Das ist in einem Satz gesagt, unser Glaube. Und darin besteht für mich die Erlösung, dass wir wissen, wir sind geliebt, wir sind anerkannt, wir sind, ohne dass wir irgendwas getan hätten oder geleistet hätten. Und das hat eben das Gegenteil von Moral. Das ist dieselbe Erfahrung, die du, Noemi, ansprichst mit einer Befreiung aus einer Sklavensituation in Ägypten. Ihr seid gerettet von außen, von jemandem, von Gott, von einer anderen Macht. Und das befähigt euch dann zu leben. Das ist für mich, klingt zwar so furchtbar kompliziert, ist aber wirklich extrem einfach. Wenn man selber nicht geliebt wird und das nie erlebt hat, wie soll man dann sich selber annehmen oder andere. Das ist für mich der Kern des Kerns.
Und ich glaube, für mich würde ich noch anschließen, dass es dieses initiale Moment gibt, dieser Liebe und dieser Zuwendung, dieses Angesehenseins und dass diese Liebe und das Angesehensein halt auch quasi unverletzlich bleibt. Also, dass auch ich zuwiderhandeln kann, dass ich vielleicht auch dem nicht gerecht werde, aber dass diese Liebe nicht zerbricht, dass die bleibt. Und darin besteht für mich schon auch dieses Moment der Erlösung. Also, dass ich, vielleicht nicht nur ich alleine, sondern auch mit Hilfe Gottes wieder zurückkommen kann zu dieser Liebe, auch wenn ich nicht daraus herausgefallen bin komplett, aber der nicht gerecht geworden bin. So.
Ja, wir sind ja auch ganz steil heute eingestiegen. Also so furchtbar steil war es noch nie mit dem Kreuz, ja, Elisabeth, und mit dem Sühnegedanken. Und für mich ist also das weiß ich nach Jahrzehnten, das hat mich immer geplagt. Ich habe damit nie was anfangen können mit dem Einstieg heute. Und mir überlegt, warum. Und meines Erachtens ist es deshalb, weil wir nehmen da etwas auseinander, was zusammengehört. Im Grunde hast du das Noemi auch vorhin gesagt, oder du, Elisabeth, auch. Man muss das biblisch angucken in der ganzen Breite. Und das gilt ja auch für das Jesus-Geschehen. Also der Jesus ist erst einmal geboren worden. Das ist eigentlich für mich das Verrückteste am Ganzen. Dass Gott Mensch wird, ist ja eine Verrücktheit. Vorstellen, was das bedeutet, kann man sich kaum. Aber damit ist gegeben, dass er eben auch leiden könnte. Weil er eben Mensch wird, dann gewinnt das eine ganz andere Dynamik da mit dem Kreuz und so. Nämlich, das ist eine Möglichkeit, dass es schief geht, dass jemand schwer krank wird oder dass es leidvolle Momente gibt, weil das zu uns Menschen dazugehört. Deswegen ist der eigentliche Urakt dessen in meiner Gottesvorstellung, dass Gott überhaupt Mensch wird. Das ist eine Verrücktheit. Und wenn dann Ostern gefeiert wird, ohne dass man an Weihnachten denkt, dann kommt man zu Anselm von Canterbury und zu Vorstellungen, die mir in keiner Weise nachvollziehbar sind. Auch als Theologe nicht. Also historisch schon, aber das, was soll das?
Ein ganz anderer Blick auf Jesus und auch auf Jesu Tod, der eben so seine Auferstehung mitdenkt. Und da fand ich für mich sehr gut nachvollziehbar, was Jürgen Werbeck schreibt, dass wir als Gläubige eben wissen, wir können Jesus als Beispiel nehmen. Jesus ist auferstanden und lebt weiter bei Gott und auch daraus dürfen wir auch Hoffnung schöpfen, dass es für uns weitergeht in irgendeiner Weise und dass nicht alles vergebens ist.
Ich versuche es gerade noch mal für mich so eine Etage tiefer zu übersetzen. Geht es jetzt nicht darum zu sagen, wie schauen wir denn auf unsere Lebenserfahrung, auf unsere Erfahrung in dieser Welt zu sein als Menschen, überhaupt die menschliche Grundsituation? Es ist doch die Erfahrung, dass Dinge nicht aufgehen, dass wir mit Unvollkommenheit leben müssen, Leid, Schmerz, ja, dass bei bestem Wissen und bestem Einsatz und höchstem Einsatz es nicht reicht. Mit einem Wort, dass immer wieder wir die Erfahrung machen, es ist doch vielleicht alles vergeblich.
Und wenn ich vielleicht da noch so reingrätschen darf, dann würde ich sagen, der Tod, auch der eigene Tod, ist ja dann eigentlich die unüberbietbare Zumutung dessen, was du beschreibst, weil da kommt quasi unsere irdische Existenz zu einem Ende. Also für mich ist wie der Tod dann die definitive Zumutung. Also so da, wo man merkt, okay, da endet meine Existenz, da enden meine Möglichkeiten.
Und viele machen doch die Erfahrung in allem Erleben von Glück und Gelingen, dass dieses Leben immer wieder von Tod umgeben ist und eingezingelt. Ich mach's mal dramatisch, aber das ist eine grundsätzliche Lebenserfahrung. Leben ist Leben gegen den Tod, gibt so in der spirituellen Tradition die Aussage, die einem öfter begegnet. Leben ist Leben gegen den Tod. Daraus kann man leicht also die Sisyphus-These ableiten. Ja? Der Existenzialismus hat versucht, seine Antwort darauf zu geben. Also was macht denn noch Sinn, wenn das so ist, wenn das unsere Lebenssituation ist? Und ich übersetze mir das, was ihr jetzt gerade schon so theologisch anspruchsvoll da konstruiert habt, ein bisschen so. Der biblische Glaube, der christliche Glaube ist die Aussage oder er wagt die Aussage, es gibt eine Perspektive inmitten dieser oder auf diese Grundsituation, in diese Grundsituation hinein. Und diese Perspektive lautet, und das Wort Erlösung bringt es auf den Begriff, der Glaube ist eine Einladung, sich von den Kräften lösen zu können, die alles vergeblich machen und alles vergeblich aussehen lassen. Und es ist die Einladung, sich an eine neue Kraft zu binden, die Perspektive gibt, die Freiheit ermöglicht, die Vergeblichkeit, die einen Strich durch die Rechnung der Vergeblichkeit macht, die ein Trotzdem ist. Obwohl das Leben vom Tod umgeben ist, trotzdem macht es Sinn. Und das wird jetzt halt biblisch mit verschiedenen Geschichten auf verschiedene Weise sozusagen geframed und in eine Erzählung gebracht. Aber das ist doch die grundständige Aussage, oder? Trotzdem, es ist Befreiung, der Auszug aus Ägypten, die Übermacht der Truppen des Pharao, das Meer, das zurückkommt. Es gibt ein Leben nach dem Tod oder im Tod gibt es Leben.
Und ich würde eben auch sagen, es gibt im Leben Leben. Das scheint mir ganz wichtig, diese christliche Perspektive zu sagen. Es ist nicht ein Trotzdem, dass quasi das Heil oder die Erlösung ausschließlich an einem ganz anderen, ganz jenseitigen Ort situiert. Sondern ich würde eben sagen, das Trotzdem spielt sich ab mitten in dieser Existenz. Also es ist nicht eine Vorstellung, die irgendwo ganz anders festgemacht wird, sondern Erlösung, christliche Erlösung ereignet sich im Leben und transformiert das Leben.
Das kann ich auch total gut nachvollziehen, dass es in so einem engen Zusammenhang steht, beides. Also nicht so gegeneinander, wie es jetzt bei dir sich ein bisschen mehr anhört, Daniel, sondern so ganz eng verknüpft. Ich habe letztens eine Schwester aus dem Birgitta-Orden kennengelernt. Der Birgitta-Orden heißt auch Erlöser-Orden. Und sie hat mir gesagt, das fand ich ganz gut nachvollziehbar, erlöst zu sein bedeutet für sie eine größere Perspektive auf das Leben zu haben. Also einen gewissen Trost, wenn der Alltag einen überwältigt. Das ist ja eigentlich wirklich diese diese Erfahrung, dass immer wieder etwas misslingt und genau diesen größeren Horizont zu haben. Und sie hat auch noch gesagt, auch die Erfahrung oder das Wissen, ich selbst bin nicht das Maß aller Dinge. Also auch ich selbst als Person stehe einfach immer in einem größeren Zusammenhang.
Dieser Gedanke, der noch nicht so genannt wurde, den du jetzt genannt hast, Elisabeth, der ist für mich eigentlich der Primäre, obwohl ich dir gerne zugehört habe, Daniel. Das war die Sache auf den Punkt gebracht. Ich liebe Albert Camus und den Mythos des Sisyphos und die Frage nach dem Sinn. Und so, wir kommen darauf auf jeden Fall gleich wieder zurück. Aber diese andere Dimension, die du gerade angesprochen hast mit dem Zitat der Ordensfrau, die ist für mich ziemlich entscheidend in meiner Welt, in der ich lebe. Also es gibt immer wieder Menschen, die meinen, sie seien die Erlöser. Oder sie würden sich jetzt selbst erlösen. Oder sie seien berufen von Gott, die Menschheit zu erlösen. Wir haben da also auch gerade ein Beispiel, einen Präsidenten, der das von sich meint. Das ist maximal gefährlich, weil das auf jeden Fall schief geht. Also 100% geht das schief. Da braucht man kein großer Intellektuell dafür zu sein. Das ist klar, dass das schief geht. Und zwar nicht nur für die Person selber, das auch, aber auch für die anderen. Und das ist die Gegenbotschaft. Nämlich deswegen, ich habe es am Anfang mal ausgesprochen, jetzt sage ich es noch einmal. Ich denke, wir Menschen sind erlösungsbedürftig. Du hast es ja auch, Daniel, beschrieben, was das heißt. Aber es gibt manchmal die Situation, dass man das vergisst. Und dann wird es gefährlich. Das ist die politische Botschaft, die auch mit enthalten ist da drin. Also wir haben immer wieder ein wichtiger Lehrer von mir, jetzt bereits verstorben, der Rudi Schmid immer gesagt hat, wir haben die Zwei am Rücken. Also wir haben keine Eins. Wir sind nicht die Tormänner. Wir haben Zwei am Rücken. Also es gibt immer, wir sind immer maximal die Nummer Zwei. Und das gibt ein Selbstverständnis, das dann auch den Horizont ermöglicht, von dem du gesprochen hast. Also ich wollte davon nicht ablenken.
Aber weißt du, im Fußball, im modernen Fußball heute sind die Sechser ja die wichtigsten. Die Sechser sind die Spielmacher, die den Spielaufbau, die Regisseure, die den Spielaufbau treiben, die hinten, Mitte und vorne verbinden. Und das ist dann auch vielleicht eine Frucht eines Menschseins oder eines Verständnisses vom Leben unter diesem Zuspruch der Erlösung im Glauben leben darf, dass Handlungsräume offen werden, dass man befreit ist sozusagen von der Last, definitiv alles erretten zu müssen und dadurch gerade in der Vorläufigkeit plötzlich Spielzüge gestalten kann, die, wenn man unter dieser Last leiden würde, man so nicht hätte. Finde ich bezaubernd.
Jedenfalls hast du positiv unterstellt, dass das jemand dann auch realisiert, dass er zwar Spielmacher ist oder sie jetzt auch Spielmacherin ist im Frauenfußball, aber realisiert, ich bin nicht der große Zampano. Für mich gibt es ein Beispiel aus der Welt des Fußballs, das ich ziemlich cool finde. Das ist der Trainer Klopp, der ja weltberühmt geworden ist, aber die ganze Sache eben nicht ganz so ernst nimmt, sondern auch jetzt was ganz anderes machen kann. Und damit auch einen gewissen Abstand hat und zu sich selbst und zu dem Held, der aus ihm gemacht wurde oder immer noch gemacht wird. Das ist, wenn ich das noch sagen darf, weil wir gerade im Thema sind, das Kreuzzeichen, das manche machen, nachdem sie ein Tor geschossen haben, vor allem Lateinamerika, Latinos, die Fußballspieler meine ich, das ist doch herrlich. Ja? Das ist auch ein Ausdruck, natürlich ist das einfach eine Geste, aber eine schöne Geste, könnte man theologisch deuten, im Sinne dessen, ich habe da gerade größere Hilfe erfahren.
Also ich würde jetzt eben nicht, ich weiß nicht, was ich jedem einzelnen Fußballer unterstelle, aber ich glaube so diese Spannung zwischen selber zu agieren, zu handeln, frei zu sein, also die Freiheit des Einzelnen im Verhältnis zu dem, was einem gegeben und was einem geschenkt ist und was man empfängt. Und ich glaube wirklich, dass auch diese beiden Perspektiven nicht auseinanderfallen dürfen. Wir hatten schon mal zwei Perspektiven, die nicht auseinanderfallen dürfen. Und ich glaube, auch da kommt wieder was ganz Wesentliches des Menschseins zusammen, dass wir einerseits Empfangende sind und andererseits aber auch Agierende und Gebende. Und ich glaube, sobald diese beiden Perspektiven auseinanderfallen, wird es ziemlich problematisch, weil wenn wir uns nur noch als Empfangende wahrnehmen und als Getriebene oder als irgendwie Spielball von Mächten, dann haben wir ein Problem und dann sind wir auch Gott ausgeliefert. Dann sind wir eben einem Jesus am Kreuz ausgeliefert in dem Sinne. Aber wenn wir uns auch selber als Individuum wahrnehmen, dann gibt es wie ein gemeinsames. Hingegen, wenn wir uns nur noch als Individuum wahrnehmen, das alles tun kann, dann fehlt ganz Wesentliches, weil, sind wir ehrlich, ganz wesentliche Momente im Leben, die tun wir ja nicht selber. Also wir werden geboren, wir werden geliebt. Also ganz viele Dinge in unserem Leben widerfahren uns. Also
kann ich mitgehen? Klingt für mich der Theorie nach stimmig. Aber mir kommt natürlich sofort die These von der Illusion. Die Illusion des Glaubens ist es, des christlichen Glaubens speziell ist es, zu sagen, ja, ihr seid erlöst und damit letztlich den Menschen zu ersparen, dass sie selbst Verantwortung haben, dass sie selbst in der Rolle sind, für diese Welt etwas bewirken zu müssen, dass sie nicht untergeht. Also, und das gibt es ja auch, dass der Glaube also in die Passivität führt oder man abgibt dann an die religiöse Institution, die sagt, was das für Folgen haben soll. Also, das ist die andere Seite, zu der man sich dann schon auch abgrenzen muss. Und
das ist eine krasse Fehldeutung dann, finde ich.
Aber ja, das war ja eigentlich genau das, was Noemi gesagt hat, dass das eben nicht passiert. Also so habe ich Noemi verstanden, dass das eben gerade nicht passieren darf, dass Erlösung nicht bedeutet, dass wir uns einfach zurücklehnen können und darauf warten, dass alles wieder gut wird, sondern dass wir auf jeden Fall auch gefragt sind zu handeln und dass wir ja auch frei sind zu handeln. Und dass also ich verstehe das so, dass Erlösung ja wie so die Hoffnung ist, die dazukommt über unsere Lebenserfahrung. Aber dass wir natürlich nicht darauf hoffen können, dass jetzt Gott eingreift und den Krieg beendet oder uns aus einer schwierigen Situation befreit.
Aber was macht denn dann diese Hoffnung glaubwürdig? Dass das der Glaube ist, den die religiöse Institution also predigt, ja. Aber was macht es, dass wir das annehmen können? Wir können es ja nur annehmen, wenn es für uns glaubwürdig ist. Nur die Tatsache, dass da eine Erzählung ist, die das sagt über den Menschen, die reicht doch noch nicht. Sondern es muss doch noch irgendwas mehr dazu kommen. Also ein Glaube muss glaubwürdig sein. Was macht diesen Glauben, es wert, geglaubt zu werden? Diesen Glauben von der Erlösung?
Für einmal halte ich da die traditionelle Antwort für ziemlich cool, die von Thomas Aquin. Es ist einfach ein Geschenk, das würde ich so unterschreiben. Also der Glaube ist ein Geschenk, der kann auch verloren gehen. Ich habe ihn bekommen, ich weiß nicht warum, weil ich so aufgewachsen bin natürlich, aber es wachsen auch Leute ohne das auf und bekommen ihnen trotzdem nachher einen Zugang dazu. Das ist schon ziemlich treffend zu sagen, Glauben kann man nicht erzeugen, kann ich nicht machen, sage ich hier mal als Ethiker ganz pointiert, weil das kriegt, oder es ist nicht glaubwürdiger oder weniger glaubwürdig, statt Buddha dem Jesus zu folgen, sondern es ist einfach ja, gegeben oder nicht gegeben.
Aber Daniel hat ja auch noch stark die Frage nach der Glaubwürdigkeit gestellt und da musste ich jetzt an die Bergpredigt denken. Also da gibt es den Satz, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten. Ich weiß nicht ganz genau, je nach Übersetzung, aber für mich hat das schon sehr viel damit zu tun, wie dann Menschen glauben, leben, diese Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, auch da gibt es halt ganz verschiedene Perspektiven darauf. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass es für mich viele Formen von Glauben und auch von christlichem Glauben in dieser Welt gibt, die für mich nicht glaubwürdig sind. Und es gibt aber ganz viele Formen, die glaubwürdig sind.
Und umgekehrt, es gibt viele, die jenseits sind von jedem religiösen Glauben, zumindest mal jenseits von dem christlichen Glauben und ein fantastisches Leben führen. Der Zugang, finde ich, ist problematisch.
Aber warum geht es jetzt so stark um Glaubwürdigkeit? Also eigentlich geht es jetzt ja eher darum, in welchen Kontext wir unser eigenes Leben stellen, oder? Und ob wir, also ich finde, ob man diese Hoffnung hat oder nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Entscheidung ist, aber es ist, ich finde, man kann entweder mit dieser Hoffnung leben und mit diesem Bewusstsein, dass man als Mensch begrenzt ist und eben nicht alles schaffen und machen kann, diese Erfahrung, die man immer wieder macht, dann sein eigenes Leben in so einen größeren Kontext stellen und diese Hoffnung haben, oder man hat sie eben nicht.
Aber was macht es denn, dass diese Hoffnung funktioniert? Das ist für mich schon die entscheidende Frage. Also nur weil Religionen auftreten und sagen, wir haben da eine Botschaft von Erlöstsein und Erlösung, das heißt für mich erstmal noch gar nichts. So, da bin ich jetzt mal ganz scharf. Wir haben ja irgendwann anders schon mal über Vorbilder geredet. Und das kommt, da sehe ich eine Brücke, weil das ist für mich der dünne Weg, der sozusagen eine Möglichkeit mir gibt, mit dem Thema zurechtzukommen. Also letztlich sind es Menschen, bei denen ich erkenne, die haben offenbar aus einer Hoffnung gelebt, haben dann eine Ermächtigung erfahren aus ihrem Glauben, die ihnen ein bestimmtes Zeugnis ermöglicht haben. Oder die haben ihnen also eine Ressource, das war eine Ressource für sie, die haben diese Erlös, diesen Zuspruch, dieses Versprechen auf Erlösung leben können, erfahren können. Und wenn es die nicht gäbe, woher soll, also deshalb ist die Glaubwürdigkeit für mich elementar. Und da bin ich bei dem, Noemi, was du gerade gesagt hast. Also nur weil es eine religiöse Lehre gibt, heißt das erstmal noch gar nichts. Es braucht ein Zeugnis für die Wirksamkeit dieser Lehre in dieser Welt, in diesem Leben. Und das ist die Ebene der Erfahrung jetzt, oder? Wenn Menschen nicht Erfahrungen damit machen und davon Zeugnis abgeben, diese Erfahrungen bezeugen, dann gibt es das nicht.
Aber dann kann ich immer noch sagen, das Zeugnis ist mir ganz egal, das hat mit mir nichts zu tun, irgendwie frei nach Nietzsche. Ja. Es führt doch alles zu nichts, das sehen wir ja ständig. Irgendwie ist alles umsonst und es verläuft irgendwie. unser Leben.
Das könnte ich sagen, ja. Aber wenn ich diese Zeugnisse nicht hätte, hätte ich nun wirklich gar nichts. Und die Zeugnisse sind eine Einladung. Weil es Menschen sind, die mit mir ganz viel teilen, nämlich das Leben in dieser Welt, weil ich über die Ebene des Lebenszusammenhanges eine Möglichkeit zumindest habe, etwas zu teilen, Anteil zu nehmen, dass das Plausibilität gewinnt.
Ich glaube, für mich sind es auch nicht nur diese ganz eindeutigen Zeugnisse, aus denen ich dann Hoffnung oder Kraft jetzt zum Beispiel schöpfe, sondern ich glaube, für mich sind es auch widersprüchliche Zeugnisse, also Menschen, die zweifeln, Menschen, die Anfragen haben, die das Gefühl haben, jetzt habe ich eigentlich mein Leben lang auf dieses Pferd gesetzt und jetzt liege ich da und weiß trotzdem nicht, ob mich das trägt. Da fühle ich mich zum Beispiel ganz nah, dass ich mir denke, ja, es gibt einfach diese Momente, wo vielleicht diese Hoffnung oder auch diese Sicherheit verdunkelt ist und vielleicht findet man sie nicht ganz wieder, aber vielleicht findet man sie auch wieder. Also diese Auseinandersetzung ist fast das, was mich dann stärkt, sozusagen, ja doch, irgendwie auf diesem Grund zu gehen, auch wenn er manchmal nicht mehr ganz fest ist.
Dann auch diese Erfahrung zu machen, das scheint dann doch irgendwie auch, vielleicht kann man das sagen, so zum Menschen dazu zu gehören, diese Spannung. Also, dass man diese Hoffnung auch nicht so ganz einfach gehen lässt.
Und gleichzeitig auch nicht so eine Überhöhung der Hoffnung, so sehr, dass sie dann mit mir nichts mehr zu tun hat und so zu einem Ideal wird, dem ich gar nicht nacheifern kann.
Auf jeden Fall ist es so, wenn ich euch zuhöre, dass Glaube, Hoffnung und Liebe ganz eng zusammengehören. Das sind wir auch nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich finde natürlich die Tiefe der ganzen Geschichte, die hast du, Daniel, vorhin auch mit dem Existenziellen, mit der existenziellen Frage, mit Sisyphus angesprochen. Da geht es ja dann, wenn wir da unten ganz tief sind in uns und zweifeln und so weiter, da geht es ja dann nicht um Glaubwürdigkeit. Das würde ich bestreiten. Oder es geht um die Glaubwürdigkeit des Dr. Rieu in der Pest oder des Sisyphus, der den Stein hochrollt und komplett unsinnige Handlungen begeht, aber davon überzeugt ist, dass das sinnvoll ist. Und diese Überzeugung, das ist ja schlussendlich Glauben, ja, dieser Glaube, dass das Leben halt doch einen Sinn hat oder dass ich als Arzt, auch wenn ich mein Leben oder wenn es keine Perspektive gibt, eine Pandemie zu bremsen, trotzdem handle, dass die Pest von Camus, ohne jeden religiösen Hintergrund, das ist das, was at stake ist. Darum geht es. Ja. Und das kriege ich, du sagst dem jetzt öfters mal, das ist so eine Lehre, oh, das sagt jemand, aber was heißt das schon? Aber das ist schon etwas, das wir uns sagen lassen müssen. Das kommt uns nicht aus der Erfahrung, sondern das kommt der Glaube kommt vom Hören. Über 10, das muss mir jemand sagen. Wenn dieser jemand, der mir das sagt, meine Eltern, mein geistlicher Begleiter oder wer auch immer, der mir das sagt, unglaubwürdig ist, das natürlich bekloppt. Dann kommt es natürlich womöglich deswegen nicht bei mir an. Also ich wollte das nicht verneinen, dass es eine Rolle spielt.
Also an der Stelle frage ich mich jetzt, kann man überhaupt außerhalb von Religion über Erlösung sprechen? Ist das eine rein religiöse Vokabel? Macht es Sinn, irgendwie in anderen Kontexten von Erlösung zu sprechen?
Also weil ihr ja gerade Fußball angesprochen habt, das ist mir so als erstes eingefallen, das ist dann immer das erlösende 1:0 oder so. Also da fällt das Wort zumindest
Tore
immer
in der
noch.
Nachspielzeit immer.
Ja, die Erlösung. Also da fällt das Wort zumindest noch recht häufig, glaube ich.
Ich glaube, ich würde vielleicht differenzieren wollen zwischen religiös und spirituell. Also für mich hat religiös quasi, verbinde ich mit einem gewissen Antwortsystem auf diese Erlösungsfrage. Und da würde ich sagen, nein, es braucht kein institutionalisierter Glaube. Es braucht auch nicht unbedingt eine Tradition, die gefestigt ist. Ein klares System, das nicht. Aber für mich hat Erlösung, mal abgesehen jetzt vielleicht vom Fußball, aber auch dort kann es natürlich existenzielle Dimensionen annehmen. Und für mich hat Erlösung schon stark eben mit existenziellen Fragen zu tun. Und dass darauf eine Antwort folgt, die in Anführungszeichen nicht ganz von dieser Welt ist, sondern irgendwie was hat, was mich übersteigt, das ist, glaube ich, für mich schon gegeben. Deshalb ist für mich Erlösung schon eine spirituelle Frage im tiefsten, also oder im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne. Man
so
kann das dann
ich,
sehr
genau.
weit denken, ne? Glaube ich
ja.
auch, weil jetzt kommen so Naturerfahrungen
genau.
in den Sinn oder ja, Musik, Kunst haben wir ja auch schon.
Ästhetik, ja.
Genau. Aber so ja. im Sinne von, dass es mich selbst nochmal übersteigt und nicht nur in mir alleine verankert ist, hat es für mich auf jeden Fall eine spirituelle Dimension, die ich sehr schwierig finde, ganz so wegzulassen.
Ja, also wenn sich in einem menschlichen Leben die Sinnfrage nicht stellt, dann würde ich gerne mal neugierig sein, wie das sein kann. Also die Sinnfrage stellt sich doch jedem Menschen über kurz oder lang. Was soll das Ganze? Wohin soll das gehen? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und da antworten alle Religionen der Welt drauf. Ja, das ist der Grund, warum es Religionen gibt. Aber die Erfahrung ist eine zutiefst menschliche. Ja, das ist unsere Condition humaine. Das ist sie.
Nun sagt ja auch das Christentum nicht, ihr seid erlöst, sondern die Erlösung ist euch zugesprochen. Aber unter den Bedingungen dieser Welt leben wir noch nicht erlöst. Die Erlösung ist was Ausstehendes, ja. Am letzten Tag, also Theologie gibt es dieses Wort von dem Eschaton, ja, der Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Also wir sind alle schon erlöst, ist im Prinzip eine Häresie, auch fürs Christentum. Die Erlösung ist uns zugesprochen. Was Christentum sagt, ist, man macht ansatzweise Erfahrungen von diesem Zuspruch. So. Und das ist doch wiederum was man vielleicht mit vielen nicht-religiösen Menschen auch teilt. Also ich erinnere mich jetzt, momentan geht diese große Caspar-David-Friedrich-Ausstellung um die Welt. In Hamburg war sie schon, jetzt glaube ich in New York. Viele Menschen, meine These, gehen dahin und erleben dort, machen dort über das Medium der Kunst, also der Naturdarstellung Caspar-David-Friedrichs, so ansatzhafte Erfahrungen oder Erfahrungen ansatzhaften Erlöstseins, dass da irgendwie durch das Eintauchen in eine andere Welt der Kunst, parallel im Konzert, in der Musik, die Erfahrung gemacht wird, die Last des Daseins ist für einen Moment irgendwie aufgehoben, erleichtert, durchbrochen. Da wird ein Riss im Zwang des Daseins sichtbar, wo man hindurchschauen kann. Also es gibt vielleicht säkular oder nicht religiös auch schon die Erfahrung von partiellem Erlöstwerden, von ein Stück weit Erlösung suchen.
Glaube ich in jedem Fall. Und die Musik würde ich da zu oberst ansiedeln.
Ich sehe das auf jeden Fall auch so. Du nennst das jetzt eben säkulare Formen. Aber für mich bedeutet das nicht unbedingt, dass das nicht in diesen Bereich oder in diesen sehr weiten Bereich der Spiritualität fällt. Also für mich hat das schon was eben von außen, dieses Aufgehobensein in einem Ganzen, das finde ich ja bei der Musik ganz, ganz stark, das hat für mich diese spirituelle Dimension, auch wenn es eben nicht ein klar kodiertes religiöses System ist.
Und das ist eben eine gegensätzliche Erfahrung zu der Erfahrung, dass wir versuchen, den Sinn selber zu machen. Also du hast ja die Sinnfrage angesprochen, Markus, also den Sinn unseres Lebens selber herzustellen oder unser Leben so als Projekt zu planen. Das habe ich letztens in einem Podcast mit Wolfram Eilenberger über den Tod gehört, dass er so gesagt hat, wenn man sein Leben als Projekt plant, was natürlich sehr verbreitet ist heute, dann hat man auch Angst vor dem Tod, weil dann beendet er ja irgendwann unser Projekt, was dann irgendwie abgebrochen wird vielleicht. Yeah. Riet also davon ab, das zu tun, und das fand ich auch sehr gut nachvollziehbar, weil das eben nicht funktioniert, und diese Erfahrung machen wir immer wieder, und im Gegensatz dazu machen wir dann die Erfahrung, dass uns andere Quellen aber so eine andere Sinndimension eröffnen.
So ein bisschen die Frage jetzt auch nach den Medien der Erlösung oder der Erlösungserfahrung, der ansatzhaften Erlösungserfahrung. Kunst, Musik, Literatur für viele. Vielleicht auch alles, was die Zwanghaftigkeit des Zeitverlaufs durchbricht. Also wenn ich mit meinem Sohn Modelleisenbahn baue, dann vergesse ich die Uhrzeit. Und das ist ein Durchbrechen der Zwanghaftigkeit der Zeit. Und das hat, ich glaube, das ist die Materialität der Erlösungserfahrung.
Ja, wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast über Trost gesprochen. Und bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, jetzt haben wir das öfter in den Sinn, dass das ganz schön eng zusammenhängt eigentlich. So eine umfassendere Trosterfahrung ist, glaube ich, ganz eng zusammenhängt mit der Erfahrung, ja, irgendwo erlöst zu sein oder auf Erlösung hoffen zu dürfen.
Das glaube ich auch, ja. Und das Spielen ist ein wunderbares Beispiel, hatten wir auch damals. Und für mich ist auch der Gottesdienst, wo man sonntags hingehen könnte, Spiel. Spielen vor Gott, das ist einfach sinnlose Zeitverschwendung. Aber im besten Fall schon anteilsmäßig einfach in einer Situation, in der wir uns als Eigentliche befinden, nämlich erlöst zu sein, nämlich die zu sein, die wir wirklich sind. Für mich gibt es ein wunderbares Beispiel aus der Literatur. Ja? Das beschäftigt mich schon, seit ich Schüler bin. Das Gegenteil bietet. Das ist die Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt, der Tunnel. Die ist genial, und ich denke, das liegt auch daran, dass der Vater von Friedrich Dürrenmatt, einer der berühmtesten Schweizer, der war Pfarrer, und lustigerweise auch einer der beiden Söhne von Friedrich Dürrenmatt ist auch wieder Pfarrer. Nur der Friedrich nicht. Ja? Der hat dann in dem Tunnel beschrieben, wie der IC in den Tunnel fährt von Burgdorf, Ja, hinter Burgdorf beginnt so ein Tunnel und dann stürzt der Zug ab und fährt in die Tiefe, in das Nichts. Und so endet die Geschichte. Das ist brutal. Nämlich Hochgeschwindigkeit, Sturz ohne Ziel. Der Schaffner weiß auch nicht Bescheid. Die Leute sind verwirrt oder verletzt, weil das immer schneller wird. Und dann endet die Geschichte. Das ist die größtmögliche Herausforderung eines Pfarrerssohns an die Christen, zu sagen, ja, was meint ihr denn da, was da kommt? Könnte da was kommen? Ich glaube es nicht. Dann ist sein Sohn wieder Pfarrer geworden. Also ich finde das eine köstliche Konstellation, familiäre Konstellation. Ja, die Literatur kann auch das Gegenteil tun, also uns herausfordern. Ne? Bei Nietzsche geht es weiter, da geht es beim Zarathustra in die gleiche Richtung wie bei Dürrenmatt. Das sind große Herausforderungen und die fordern uns existenziell heraus.
Und ich glaube auch, Sie sprechen natürlich auch existenzielle Erfahrungen direkt an, weil viele Menschen machen diese Erfahrung, irgendwann einmal im Leben in diesem Zug zu sitzen und dann zu fallen und vielleicht einen Moment lang, vielleicht auch länger nicht zu wissen, wo der Zug aufschlagen wird. Und ich glaube, für mich ich verbinde das auch sehr stark mit Erlösung, wenn ich Menschen begleite, die vielleicht wirklich am Ende des Lebens stehen. Und da habe ich vorhin schon gesagt, dass mich gerade dieses Ringen auch sehr prägt. Und ich glaube, für mich hat Erlösung auch stark damit zu tun, aus diesem Ringen heraus vielleicht doch dann wieder Grund zu spüren, auch wenn man den vielleicht manchmal gar nicht genau benennen kann. Aber als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch jetzt, waren mir diese Situationen ganz besonders nahe, zu wissen, okay, der Zug, der stürzt jetzt vielleicht ab, aber irgendwie, irgendwo, irgendwas zu denken, dass der nicht ganz aufschlägt. So, das sind für mich die ganz prägenden Momente.
Ja, ein großes Thema, ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema, ein schönes Thema. Wer wünscht sich nicht, erlöst zu sein von so ganz vielen? Wir sind jetzt ein bisschen drauf gekommen, dass es die umfassende Erlösung vielleicht nicht in dieser Welt gibt. Aber was es in dieser Welt gibt, sind dann doch die Erfahrungen teilweisen Erlöstseins, stückweisen Erlöstseins. Wir haben gesprochen über die Medien dieser Erlösungserfahrung. Und wenn ich euch zuhöre, dann ging mir die ganze Zeit im Kopf herum, was ist ein passendes Medium für Erlösungserfahrung? Und vielleicht sind es die Medien, die es uns erlauben, eine Unterbrechung, einen Unterbruch im Fortgang, im Zwang der Zeit zu machen, wo wir nachher ein Stück anders heraus weitergehen, als wir hereingegangen sind. Es gibt ja auch Medien, die lenken uns einfach nur ab, die beschäftigen uns, die sorgen auch für eine Unterbrechung der Zeit, aber die machen uns in dieser Unterbrechung eher dumpfer. Und wir gehen dann weiter mit noch mehr Sorgen, als wir vorher reingegangen sind in die Unterbrechung. Und wenn ich gerade Caspar David Friedrich, also oder ein tolles Konzert, Musikerfahrung, das sind Medien, die lösen, die machen, die arbeiten etwas um, die setzen, das ist ein Umparken im Kopf, gibt es ja so diesen Werbespruch, einen Umparken in der Existenz, im Selbstverständnis. Da gehen wir anders raus, als wir reingegangen sind.
Das braucht eben auch die Bereitschaft, ich sage es jetzt mal plump, sich erlösen zu lassen, also sich zu öffnen für mögliche Erfahrungen, die einen öffnen, die den Horizont eröffnen, die Perspektive eröffnen. Das ist schon sehr, sehr notwendig. Und das ist natürlich eine Initiative, die vom Einzelnen selbst kommen muss.
Und ich glaube, da sind wir ja dann auch wieder in diesem Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und dem, was mir gegeben ist. Vielleicht das, was man theologisch traditionell als Gnade bezeichnen würde. Also so das, was mir gegeben wird und dem, was ich selber dazu beitragen kann. Und das glaube ich wirklich, dass das ganz ein starkes Moment ist. So diese Bereitschaft, sich einzulassen auf das Leben, auf das, was einem gegeben wird. Und sich da irgendwie auch wirklich verändern zu lassen, wie du das, Daniel, gerade beschrieben hast. Und dann ist eben die Veränderung, ist Geschenk und zugleich aber auch unter meinem eigenen Beitrag entstanden. Und da merke ich, dass es für mich ein sehr zentrales Moment meines Menschenbildes auch zu sagen, das geht einfach zusammen.
Wenn wir nochmal auf den Tod zu sprechen kommen, dann kann man das ja vielleicht auch so sehen. Ich meine, der Tod auch eine Veränderung darstellt sozusagen. Also dass man eben dann nicht denkt, das ist jetzt der abrupte Abbruch eines Projekts, was da irgendwie unangekündigt auf einmal zu Ende geht oder wie auch immer, auf jeden Fall abgebrochen wird, sondern ja, dass selbst dann noch, dass es noch weitergeht oder also wir und irgendwie Veränderung stattfindet, wo wir natürlich nicht wissen, in welcher Weise diese stattfindet. Aber ja, wenn man das Leben schon so betrachtet, glaube ich, dann fällt es vielleicht leichter, da auch vor dem Tod nicht so Angst zu haben.
Und auch dort dann diese Überzeugung vielleicht loslassen zu können, weil man in andere Hände fällt. Also da gibt es für mich wieder so dieses Zusammenspiel von selber und dem ganz anderen, das mich dann hoffentlich hält.
Das sind so viele Türen jetzt geöffnet. Ich glaube, wir sollten uns jetzt alle miteinander erlösen vom Zwang, weiter über die Erlösung nachzudenken und diese offenen Türen nutzen und da durchgehen. Ja, vielen Dank für den Austausch.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.